Herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Das Architektur- und Bauforum gibt es jetzt auch als E-Mail-Newsletter. Er erscheint alle zwei Wochen mit neuen Themen rund um die Baukultur. Sie können den Newsletter kostenlos auf www.handwerkundbau.at/newsletter abonnieren. Für die heutige Podcast-Folge hat meine Kollegin Susanne Kahr das Architekturzentrum Wien besucht. Dort läuft seit Anfang März und noch bis 4. August die Ausstellung Suburbia. Die Ausstellung wirft einen kritischen Blick auf den ursprünglich amerikanischen Traum vom Einfamilienhaus. Ein Traum, der immer noch geträumt wird. Das eigene Haus mit Garten erfreut sich auch in Österreich großer Beliebtheit. In der aktuellen Ö3-Jugendstudie etwa geben 68% der 16- bis 25-Jährigen an, in Zukunft in einem Einfamilienhaus leben zu wollen. Doch aus dem Traum droht böses Erwachen. Die Ausstellung im Architekturzentrum Wien zeigt, das Modell steckt voller Widersprüche. Es geht um die sozialen und ökologischen Folgen wie Flächenverbrauch, Versiegelung und Leerstand, aber auch um psychologische und gesellschaftliche Konsequenzen des Lebens im Speckgürtel. Die Kuratorinnen Lene Benz, Katharina Ritter und Agnes Wiskitenski stellen sich im Begleittext zu Suburbia selbst die große Frage: Wie geht es damit weiter? Meine Kollegin Susanne Kahr hat mit ihnen das folgende Gespräch geführt, in dem die drei auch in genau dieser Reihenfolge zu Wort kommen. Lene Benz, Katharina Ritter und Agnes Wiskitenski.
Bei der Ausstellungseröffnung wurde erwähnt, dass der Bestand der Einfamilienhäuser, die es jetzt in Österreich gibt, ausreichen würde für alle die Personen, die unbedingt ein Einfamilienhaus haben wollen, so man diese adaptieren würde. Und Sie haben auch erwähnt, dass es schon Beispiele gibt, sehr gute Beispiele aus Vorarlberg, aus der Steiermark oder auch aus Bayern. Und jetzt würde ich gerne danach haken, welche Konzepte greifen denn am besten und wie werden die Projekte angenommen?
Wir zeigen insgesamt 13 Projekte in der Ausstellung, die eben ein Weiterbauen mit dem Bestand vormachen oder vorzeigen, wie das gehen kann, oder auch eine Umnutzung. Die von Ihnen angesprochenen Beispiele aus Vorarlberg haben wir tatsächlich mehrere Projekte, aber ich glaube, Sie meinen das von Julia Kick, richtig?
Ja.
Genau, da geht es um ein Einfamilienhaus aus den 50er, 60er Jahren, das eben lange Zeit bewohnt wurde. Dann sind die Kinder, wie wir es kennen, ausgezogen und am Ende ist eine ältere Dame alleine in dem Haus noch wohnhaft gewesen. Und die hat irgendwann ihre Enkelin gefragt, ob sie nicht mit ihrer jungen gegründeten Familie zu ihr dazuziehen möchte, weil sie ja so viel Wohnraum hat. Und die andere Enkelin, die gerade mit dem Studium in der Architektur fertig war, wurde dann auch direkt mit dem Umbau beauftragt. Und was hier ganz schön, was man hier an diesem Beispiel ganz gut sehen kann, einerseits die Wohndichte wurde wieder erhöht in diesem Haus. Also sprich, es haben am Ende dann wieder mehr darin gewohnt als zwischenzeitlich. Und auch gezeigt werden konnte durch diesen, es wurde ein Anbau gemacht im Erdgeschoss, eine Einliegerwohnung, wo dann eben die Oma oder die ältere Dame eingezogen ist mit einer Pflegekraft. Also das wurde da schon mitgedacht, dieses Konzept von, ältere Frau oder Person, die dann vielleicht auch Hilfe bräuchte von außen. Das ist eigentlich dann kurz nach dem Einzug der Familie auch insofern nochmal die Familie sich erweitert hat, als dass die Oma leider verstorben ist und eine befreundete Dame der Familie auch älter hinzugezogen ist und dann diesen Platz eingenommen hat. Also was wir da auch zeigen wollen, ist, wie man außerhalb der Familie auch andere Leute noch in das Haus integrieren kann durch diesen Umbau und die Pflegekraft ist weiterhin dort wohnhaft und unterstützt sozusagen. Ein anderes Projekt von Ihnen angesprochen in Bayern, das Saurüssel-Syndikat, kam hervor, ist hervorgegangen aus dem Mietshäusersyndikat. Das kennt man vielleicht aus Deutschland. In Österreich heißt das Habitat, die ja bekannt geworden sind, vor allem in urbanen Räumen, wo Häuser aufgekauft werden, vergesellschaftet werden, also wo das Eigentum zu Gemeintum wird, so nennen wir es auch in der Ausstellung. Und in Bayern, in einer Gemeinde namens Altötting, haben sie das sozusagen auf einer, ja, auf einer Gemeindeebene gemacht, also nicht in der Großstadt, sondern und unter anderem auch mit Einfamilienhäusern. Nicht nur, die haben auch andere Objekte, aber Einfamilienhäuser auch, die sie einerseits umbauen, auch nachverdichten im Sinne von, dass aus einer Wohneinheit zwei bis drei werden. Und sie bieten neben dem noch von Mieterstrom, also lokale Energieerzeugung. Sie bieten Mobilitätskonzepte an, die eben all, wie ja auch in der Ausstellung angesprochen, also diese ganzen Nebenwirkungen, die mit dem Einfamilienhaus einhergehen, bieten sie auch Alternativen eigentlich an und versuchen durch ein, also haben durch diesen Aufkauf dieser Häuser in ein Syndikat die Möglichkeit, anders zu wirtschaften, also gemeinwohlorientiert zu wirtschaften und können die Wohnräume für 8 € den Quadratmeter wiedervermieten, was sehr lukrativ für viele ist. Und genau, das so mal zu diesen beiden Projekten.
Ja, das zeichnet ja sich dann schon ab, dass das auch ein Umdenken überhaupt für das Wohnen an sich bedeuten würde. Und da ziehe ich jetzt mal eine andere Frage hinzu, und zwar die Gegenüberstellung von Einfamilienhaus und Mietskaserne. Das spiegelt ja nicht nur die ökonomischen Aspekte, wie gerade erwähnt, sondern auch eben gesellschaftliche. Und das Haus mit Garten steht jetzt einerseits immer für diese Lebensqualität, für die Vorstellung von der Kernfamilie, die Sie ja auch thematisiert haben. Diese Normalität, die angenommene, das Symbol für Sicherheit und für Privatheit, Naturbezug und aber gleichzeitig alle Vorteile, die man in der Nähe von der Stadt haben kann. Eine Zeit lang war eigentlich die Mietskaserne eher so gedacht, dass das eine unumgängliche Alternative ist für Menschen, die sich das halt sonst nicht leisten können. Und jetzt auch durch solche Projekte erfährt es eine Umdeutung, aber auch durch die Aufwertung, durch Sanierungen. Und dann spricht man eher von Altbauquartieren oder von Gründerzeitquartieren. Welche anschaulichen, weltanschaulichen Hintergründe zeigen sich hier?
Womit wir aufräumen wollen, ist dieses Bild, dass dieses Einfamilienhaus praktisch der Urtypus des Wohnens ist. Also für viele hat das ja sowas wie zurück zum Ursprung, wieder in das Haus für die Familie. Und das ist halt nicht so, weil früher war Wohnen, Arbeiten ja nie getrennt. Also entweder man hat wirklich am Land gewohnt, weil man einen Bauernhof hatte, eine große Landwirtschaft, oder im Dorfverband oder eben in der Stadt, da wo die Produktion war. Also das Wohnen war eben nie separiert. Das ist überhaupt erst möglich geworden durch die Mobilität, also zuerst die Eisenbahn, aber vor allem durch das Auto. Das heißt, eigentlich ist es ein sehr junges Phänomen. Noch dazu diese Idee der Kernfamilie. Auch das wird ja auch oft kritisiert, dass die Familien eben mit dieser Kernfamilien aufwachsen und nicht mehr in größeren Verbänden. Also das sind Modelle, die relativ jung sind, eben sehr stark mit dem Auto zusammenhängen oder mit dem Vormarsch des Autos. Und natürlich auch eben, wie Sie schon angesprochen haben, ideologisch immer sehr ja, umkämpft waren. Also schon Anfang des 20. Jahrhunderts, also oder beginnen wir mit der Industrialisierung. Das ist der Zeitpunkt, wo die Städte plötzlich irrsinnig boomen, überfüllt sind, dreckig sind, schlechte hygienische Bedingungen, die Wohnbedingungen einfach katastrophal waren. Und dann natürlich unterschiedliche Konzepte zu greifen begonnen haben. Also wir in Wien, wir reden dann natürlich immer auch vom Roten Wien, das große Wohnbauprojekt Anfang des 20. Jahrhunderts, um genau dem entgegenzuwirken. Aber natürlich greifen mit der Heimatschutzbewegung, später die Nazis, haben immer dieses Bild des Einfamilienhauses als das Wahre, eben der Rückzug ins Private, ins Individuelle, bedeutet eben auch, sich nicht in der Gemeinschaft zu, ja, nicht zu mobilisieren, nicht zusammenzurücken oder zu rotten, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Das heißt, die Stadt war immer der Hort für, ja, das sind auch moralische Vorstellungen, da ist die Unzucht, Unsittlichkeit, und die Kernfamilie steht eben für diese moralisch gefestigte, natürlich patriarchal geführte Familie. Das heißt, es sind einfach ja, Weltbilder, die auch mit der Ideologie oder den politischen Parteien, je nachdem, ganz stark verbunden sind. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war das natürlich in Europa, finde ich auch, vergessen wir, das war die Hochzeit des Kalten Krieges. Das heißt, und Deutschland und Österreich waren einfach genau an dieser Grenze zwischen Ost und West. Und die Förderung von Eigenheim, vom Kauf von Grund und Boden und das eigene Haus war einfach auch eine Maßnahme, weil man gesagt hat, Menschen, die Haus besitzen und Grund und Boden besitzen, die werden nicht kommunistisch wählen, weil da geht es dann wieder um Vergesellschaftung und Enteignung. Das heißt, es war auch einfach eine Maßnahme, um ja, den Kommunismus ja, hintanzuhalten in Europa oder also in Westeuropa.
Also diese Tendenz, außerhalb von der Stadt zu leben und sich dort quasi nochmal so ein Landleben, so ein Pseudo-Landleben zu etablieren, gibt es ja auch schon mit dieser Sommerfrische.
Ja.
Also sehen Sie da die Parallelen oder ist das was anderes?
Nein, ich glaube, diese ersten Schritte waren in Europa wie in Amerika ziemlich ident. Das ist einfach, also bei uns war es die Aristokratie und die hat dann nachgezogen das gehobene Bürgertum. In Amerika gab es halt keine Aristokratie. Aber es war einfach diese Idee aus der Stadt raus. Die Städte waren eben Orte, die als lebensfeindlich galten. Gerade im Sommer, da wird dann die, haben wir jetzt im Klimawandel dann wieder zurück, also ähnliche Zustände, Luftqualität etc. war die Idee, aufs Land zu ziehen, also eben diese Sommerresidenz bei uns, die Sommerfrische, die ersten Landvillen. Und das waren wirklich die ersten Ansätze, ein sogenanntes Einfamilienhaus, wobei das natürlich, diese Landsitze waren nicht die Kernfamilie, da war viel Personal dabei. Waren die ersten Ansätze in die Natur oder die Natur als neuen Wohnort auch überhaupt möglich zu machen. Aber das war eben auch bei uns natürlich ganz stark durch den Bau der Eisenbahnen erst möglich geworden. Also es beginnt eben so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts beginnt das, da ist der Ausbau der Eisenbahn auch in Österreich und damit eben auch diese Sommerfrische.
Und das, was natürlich dann nach dem Krieg passiert ist, auch dass das einfach in die Popkultur und also in die Werbung, in die Medien einfach so extrem auch aufgenommen und gefördert wurde, dass das einfach noch einer viel breiteren Gesellschaft zugänglich wurde, quasi, aber eben auch die ganzen Medien voll davon waren und dadurch dieser American Dream auch wirklich vermarktet wurde. Also ja, auf popkultureller Ebene auch.
Und ich glaube, es ist auch nicht schwierig. Also wenn man sich jetzt die Wohnbedingungen vorstellt, die geherrscht haben, dann ist dieser Wunsch nach, also den haben wir ja auch, also man hat ja auch diesen Wunsch nach, ich hätte gerne ein bisschen mehr Grün, rund um mein Wohnen. Oder das ist ja nichts, was jetzt grundsätzlich falsch ist.
Also die Lebensbedingungen waren ja tatsächlich auch schlecht in der Stadt zu gewissen Zeiten. Also es ist jetzt schon nachvollziehbar. Und was aber ich schon noch auch hinzufügen würde, noch ein anderes System, das da gewirkt hat, ist natürlich das große Wort des Kapitalismus. Also auch das fließt da absolut mit rein in dieser einerseits auch diese Logik des Vereinzeln, also ja nicht zusammenbringen, sondern eher vereinzeln, jeder sein eigenes. Und auch, wie gerade schon beschrieben, also diese popkulturelle Aufbreitung dieses Themas wurde befeuert von ganz unterschiedlichen Kapital- und politischen Interessen. Das ist nicht einfach so hingeworden, sondern es wurde auf jeden Fall gefördert, strukturell gefördert. Bis heute ist das in Teilen gefördert. Und insofern ist das auch ein Ergebnis für diesen Erfolg, also auch heute ist es ja noch sehr erfolgreich, das Einfamilienhaus, kann man sagen. Ja.
Man muss sich auch vor Augen führen, wie der Marshallplan wirklich funktioniert hat. Also es ging ja wirklich darum, den Konsum anzutreiben, womit ja auch die amerikanische Wirtschaft extrem profitiert hat von diesem Anstieg des Konsums in Europa und eben dieses kapitalistische Wirtschaftssystem hier umzusetzen. Und das sind natürlich Dinge wie, wenn ich ein Haus baue, dann brauche ich auch das Auto, dann brauche ich den Kühlschrank. Während in der Mietskaserne in der Stadt gibt es vielleicht unten eine Waschküche und man teilt sich gewisse Dinge. Das widerspricht natürlich einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, wenn man sagt, man will, dass die Leute oder dass jeder Haushalt diese Geräte selber hat.
Ja.
Heute reden wir von großen Wirtschaftswundern. Ja,
Genau,
eh.
was ja da auch noch mal reinspielt, das fand ich auch total spannend, ist diese psychologische Komponente, dass dann quasi die Frauen alle draußen sitzen, außerhalb von der Stadt in Suburbia oder bei uns halt im Speckgürtel und dort allein mit ihren Kindern raufen oder was auch immer mit dem Haushalt und dann diese Vereinzelung erfahren. Das haben Sie ja auch erwähnt, also dass es da quasi auch um gebaute Rollenbilder geht. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern auch, was damit gemeint ist?
Genau, also wie von Ihnen schon angesprochen, viele der, also wir befinden uns ja vor allen Dingen jetzt nochmal so einzuordnen nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg haben ja auch viele Frauen tatsächlich einerseits oder schon davor Bildung genossen, aber auch gearbeitet, auch waren eben beruflich auch in Teilen erfolgreich und wurden dann aber in diesen Einfamilienhäusern mit dem Boom der Einfamilienhäuser und auch einem Babyboom, der ja auch quasi eingelöst wurde, wieder in die Häuser gesetzt und dort eigentlich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen abgestellt und ihnen wurde eigentlich wie so ein neuer, ja, Beruf zugesprochen. Nur haben sie halt darunter nichts verdient. Also mit diesem Beruf haben sie kein Geld machen können und demnach sind sie ja auch sehr abhängig gewesen. Und das hat tatsächlich, weil sie psychologisch, also das wurde ja dann auch mal in Studien veröffentlicht, ich glaube in den USA gab es eine Studie dazu, dass diese Frauen gar nicht mal so, also dass viele Frauen einfach auch unglücklich waren, also bis zu Depressionen etc. Also dass das für viele einfach nicht der Traum war. Das auch in diesem Gebäude, also auch in Teilen, auch in dem gebauten Haus, auch durch die Grundrisse beispielsweise auch einfach patriarchale Systeme bestätigt wurden. Also Küchen, die heutzutage hat man tatsächlich Wohnküchen, wo man reinschauen kann. Damals waren die Küchen noch abschließbar und die Frau war dann sozusagen 2 Stunden einfach alleine drin und wurde auch nicht gesehen. Oder ich habe neulich gelesen, von manchen Garagen ging auch einfach der Flur direkt in das Büro vom Mann rein und es hat dann quasi das Wohnen gar nicht wirklich mitbekommen. Also da ist es auch dieses gebaute Rollenbilder, das zeigt sich auch tatsächlich in Teilen in den Häusern wieder. Die sind jetzt nicht zu eins genau, werden heute immer noch so gebaut, aber zum Beispiel ganz lapidar dieser Gedanke von Mutter, Vater, Kind wird ja heute auch noch, also sozusagen ist, wenn man an ein Einfamilienhaus denkt, gibt es das Schlafzimmer und das Kinderzimmer und so, also das ist ja nicht wegzudenken, nach wie vor nicht.
Das heißt, es würde sich hiermit bestätigen, dass eigentlich Architektur doch einen sehr starken Einfluss hat auf die Gesellschaft, also dass quasi das auch eine gebaute Umwelt ist, die ja direkt beeinflusst, wie wir leben und auch wie es uns geht sozusagen. Aber meine Frage wäre dann schon auch, hat das niemand mitgekriegt? Haben die Frauen das damals nicht gemerkt, dass sie da so ausgetrickst werden, wenn man das jetzt mal überspitzt formulieren würde? Und gibt es heute dann im Gegensatz dazu Konzepte von Einfamilienhäusern, die diese Rollenaufteilung anders aufschlüsseln würden? Oder ist quasi das Einfamilienhaus per se so ein Ausdruck dieser herrschaftlichen Ordnung?
Also natürlich haben sie es mitbekommen und es gab ja auch schon sehr früh dann feministische Gegenbewegungen gegen dieses Konzept, also sprich ab den 60er Jahren. Aber ich glaube, was da, also wenn man sich eben anschaut, was in Film, Fernsehen, Literatur, da wurde so breit und so massiv dieses Bild vorgelebt und beworben, dass es, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig war, sich dagegen aufzubäumen. Und die großen Bewegungen setzen ja dann einfach, ja, ab den 60er, 70er Jahren, setzten die dann auch ein. Also klar haben sie es immer mitbekommen, genauso wie es immer Stadtplaner gegeben hat, die gesagt haben, das Konzept der Suburbia ist nicht das Richtige. Aber sie waren halt in der Minderheit. Also da ist, glaube ich, diese breite Gesellschaft schon sehr, sehr mächtig. Ich glaube, wenn man vom Einfamilienhaus spricht, dann spricht man eben von dieser Kleinfamilie. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile oder es gab immer schon, es gibt ganz viele Wohnkonzepte, die einfach eben andere Lebensideale oder auch andere Formen des Zusammenlebens, weil diese klassische Kernfamilie, die gibt es ja auch nur ein paar Jahre. Was haben wir einmal Zahl? Weiß nicht, unsere Ehen in Österreich halten 10,4 Jahre. Die Kinder ziehen irgendwann aus. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von, keine Ahnung, Patchwork, was auch immer. Das heißt, Ich glaube,
Also
davon.
es gibt ja auch zum Beispiel kooperative, also Co-op-Housing und so. Genau, also in den Städten ja viel, schon sind sie sichtbarer, aber die gibt es auch sicherlich auch in ländlichen Regionen oder halt auch in Einfamilienhäusern vielleicht anders strukturiert. Aber da, genau, können wir jetzt, glaube ich, nicht ein Beispiel nennen. Ich habe nur im Nachhinein, ich habe gelesen letztes Jahr von Kristin Gozzi, Utopien des Alltags. Da werden tatsächlich einige solche Wohnformen auch so ein bisschen gerade eben nicht nur in der Großstadt, sondern wie kann das auch als auf einer kommunalen Ebene, also gemeinschaftlichen Ebene, wo auch Kindererziehung anders gemanagt wird und so. Aber das ist sicherlich ein Thema, das noch eher, ja, das man eigentlich eher noch mal weiter aufdecken müsste.
Ich glaube, es war auch geprägt lange Zeit. In den 70ern gab es diese Kommunen,
Genau.
haben jetzt nicht unbedingt in der breiten Bevölkerung ein hohes Ansehen genossen, weil sie halt sehr eben punziert waren. Aber ich glaube, da gibt es heute schon ganz viele sehr weltoffene Formen, die aber trotzdem dieses Gemeinschaftsdenken, eben auch gemeinschaftliche, also andere Formen von Kindererziehung, andere Formen von Teilen und Gemeinschaften ganz anders leben. Also ich glaube, das wird einfach breitentauglicher.
Ja, es gab ja auch ein anderes Konzept als diese Suburbia mit den Gartenstädten. Aber wie genau könnte man jetzt sagen, dass da die Differenzierung ist? Also wie ist das jetzt quasi vom Konzept her und von der generellen Planung her schon ganz anders angelegt, sodass einfach diese Probleme nicht so auftreten würden?
Naja, die Gartenstadt war eine Gegenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, eben auch gegen den Zustand der Städte, waren stadtnah angelegt, aber schon auch als in sich funktionierende Satellitenstädte. Also die waren nicht unbedingt aufs komplette Pendeln angelegt. Und diesen Ansatz gab es bei Suburbia oder bei bestimmten, also Suburbia ist ja nicht immer und überall das Gleiche. Gab es auch, also wir haben in der Ausstellung Redburn als Beispiel, das ein bisschen in diese Richtung Gartnerstadt geht, also wo viel mehr auch in der Masterplanung an Infrastruktur mitgedacht wurde. Oder wenn man das denken, dann ganz spät in den 90ern kommt dann der New Urbanism, der wiederum auch in England dann sehr Fuß greift, also die Stadt der kurzen Wege, so eine Art Mini-Städte, die aber in sich auch wiederum eben eine gewisse Form von Infrastruktur bieten und nicht nur als Schlafstätte und Pendelstätte gedacht sind. Also ich glaube, da ist irgendwie der große Unterschied, weil was dann später kommt, sind eben, oder das, was wir jetzt unter Suburbia, Speckgürtel uns vorstellen, sind einfach diese Einfamilienhausteppiche, wo sonst nichts ist.
Und was ich auch noch sehr spannend gefunden habe, also jetzt insgesamt, um das nochmal zu betrachten, Sie haben ja gesagt, es gibt Forschungen seitens Studierender, die Menschen über ihre Zufriedenheit befragt haben. Und da gab es dann ganz interessante Ergebnisse eben, dass das eigentlich gar nicht so wünschenswert ist oder dass die Leute gar nicht so begeistert sind von dieser Lebensform. Was gibt es dann noch für Erkenntnisse? Es gab ja dann auch noch eine Parallele, die ich auch sehr interessant gefunden habe, nämlich die Kreditabzahlung und die Dauer der Ehe. Das weiß ich jetzt nicht, ob das auch aus dieser Befragung herausgekommen ist oder ob das eine eigene Untersuchung war. Aber was haben da die Studierenden noch herausgefunden? Was könnte man da noch dazu sagen?
Also es gab in der Ausstellung, haben wir eben einen Teil, der ist quasi mit einer Kooperation durch eine Kooperation mit der TU Wien zustande gekommen ist, wo eben jetzt schon mehrfach eine Lehrveranstaltung zum Thema Einfamilienhaus gemacht wurde. Und der Ansatz war darin, dass der Fachdiskurs, also einerseits Basiswissen und Daten, Fakten um quasi das Thema Einfamilienhaus, aber auch natürlich Raumplanungsthemen quasi vermittelt wurden. Und dann sollten sich die Studierenden eben aber auch den Lebensrealitäten vieler Österreicherinnen nähern, indem sie eben in ihrem bekannten, verwandten oder breiteren Umfeld, man braucht ja meistens gar nicht so weit schauen, InterviewpartnerInnen suchen und mit denen einen gewissen Fragenkatalog durchgehen. Und die Ergebnisse haben sie eben in Postkarten festgehalten, die wir eben zeigen. Und da sind eben ganz ja, alltägliche Geschichten, wie es vom Hausbau irgendwie, wie man sich entschieden hat,
wo und wie man baut, welche Probleme vielleicht auch aufgetreten sind, wie es weitergehen soll und also ganz ja realitätsnahe Dinge. Und demgegenüber stellen wir eben gewisse ja, Daten und Fakten, die wir auch recherchiert haben, um das quasi dann auch nochmal auf ja, Raum, also zum Thema Raumplanung, aber eben auch, wie sich die Lebensformen auch verändern im Laufe eines Lebenszyklus und ob die Häuser so lange dazu auch passen. Und eben, also das Bezeichnendste für uns war, dass die meisten oder fast 50% der Häuser heute nur noch von 2 Personen bewohnt werden. Und dass es sich ein, ja, also sobald die Kinder ausziehen, wenn eine Ehe geschieden wird oder sich der Arbeitsort ändern, das Haus eigentlich nicht mehr so gut dazu passt. Und da sind eben die Transformationsprojekte dann schon sehr schlüssig, sage ich mal. Ich glaube, was bei vielen von den Interviews rausgekommen ist, ist auch, dass als diese Häuser damals gebaut wurden, die Familien einfach wirklich gedacht haben, okay, das ist ein Haus für die Ewigkeit, für die Familie, dass die Kinder da nicht zurückkommen werden wollen. Das war einfach den wenigsten wirklich bewusst. Oder Dinge wie, dass man selber mal alt wird, dass man, wenn man baut, keine Ahnung, barrierefrei bauen sollte oder altersgerecht. Auf diese Dinge haben die wenigsten damals wirklich Rücksicht genommen. Und das ist jetzt eben die große Herausforderung und natürlich auch ein bisschen eine Enttäuschung für die bauende Generation, die das ja oft mit eigenen Händen gebaut haben, dass dieses Versprechen, das sie der nächsten Generation gegeben hat, nicht gewünscht ist.
Und vielleicht da noch zu angefügt, auch, das ist auch ein Unterschied vielleicht zu den USA, weil da die Häuser viel, also das Wohnen doch ein bisschen mobiler funktioniert wie bei uns. Also bei uns ist eben dieser Gedanke, man baut einmal im Leben und dann lebt man dort. Also dieses Settlement, also gesettelt sein und dann ist das alles bis zum Lebensende so geplant. Das ist in den USA doch kurzfristiger oder auch mal durch einen Jobwechsel wird das Haus dann wieder verkauft und dann wird es wieder, also das ist nur ein kleiner Hinweis, aber das ist tatsächlich auch nochmal anders in den USA als in Österreich oder.
Aber ja, also was dabei eigentlich herauskommt und was sich zeigt, ist, dass die Zukunft des Wohnens ganz neue Modelle auch braucht. Sie haben da jetzt schon einige erwähnt, die kommen ja auch in der Ausstellung vor. Also es soll einfach auch weniger schädlich für Mensch und Natur sein, aber eben auch wichtig für den Menschen. Wie kann man jetzt da das Bewusstsein noch dafür vergrößern? Weil Sie sagen ja, zu Recht wird immer noch irgendwie dieses Einfamilienhaus als Traum verkauft. Welche Alternativen würde es da geben, die man auch wirklich erfolgreich promoten könnte oder kann?
Was man da vielleicht auch noch dazu oder was uns auch ganz deutlich aufgefallen ist, ist, dass es auch einfach eine Vermittlung, also dass es auch mehr Vermittlung geben muss, weil wenn, also so in der Realität, wenn jetzt jemand in einem Haus wohnt und nicht weiß, wie tun und vielleicht die Kinder wollen nicht oder wie auch immer, dass es da auch irgendwie eine Art von Stelle oder dass es, ja, es gibt ein paar Initiativen, aber dass das einfach auch noch viel mehr ausgebaut werden kann, auch um quasi Ideen zu geben, Inspirationen zu geben, und auch einfach, ja, da auch unterstützend zu sein. Also wenn man jetzt in, ja, sich in der Situation befindet und hier vielleicht auch eine Vermittlung zu Architektinnen zu schaffen, die da dann auch andere Konzepte reinbringen können. Also das war für uns auch noch ganz deutlich. Ja, ich schließe mich da an. Ich glaube, es braucht also diese Einzelprojekte, die wir jetzt zeigen, die sind super und die wird es natürlich jetzt auch in Zukunft viel mehr geben. Schon allein deswegen, weil die Bodenpreise so gestiegen sind, dass sich es eh kaum noch jemand leisten kann, neu zu bauen. Aber es wird ganz massiv übergreifende Initiativen brauchen, die jetzt nicht nur das einzelne Objekt, sondern eben vielleicht eine ganze Siedlung mitdenken können, weil es da eben auch um die Schaffung von sozialen Räumen geht, von einer Kinderbetreuung. Also wir wissen aus den ländlichen Regionen, dass es vor allem die jungen Frauen sind, die die Abwanderung vorantreiben, wenn nicht genügend Infrastruktur in der Umgebung vorhanden ist. Also um diese Orte auch zu nutzen und sinnvoll zu nutzen, eben es braucht Mobilitätskonzepte etc. etc. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass man eben mehr Werbung, also genauso wie diese Propagandamaschine für dieses Einfamilienhaus gefahren wurde, mehr Werbung für neue Wohnformen auch macht, dass das einfach super ist, dass man Konzepte, die funktioniert haben. Also wir sagen dann immer, es gibt also in Vorarlberg zum Beispiel ein Projekt von Orten, die im Ortskern jetzt Mehrgeschosswohnungen bauen, damit die ältere Generation aus ihrer Vereinsamung im Einfamilienhaus ausziehen kann, aber weiterhin im Dorfzentrum wohnen kann, wo dann auch der Arzt ist und der Nahversorger. Und dafür wiederum die Häuser frei werden für die nächste Generation. Und dazu kommen wir natürlich zu diesem Punkt einer höheren Flexibilität im Wohnen. Ich glaube, da wird es auch neue Konzepte brauchen, wie das möglich gemacht wird. Weil ich finde es nachvollziehbar, dass eine junge Familie für 10 Jahre gerne diesen Traum vom Haus mit Garten hat, wenn die Kinder klein sind. Aber es ist halt nur ein kurzer Lebensabschnitt. Und dann kommen wieder neue Herausforderungen. Also eine höhere Mobilität würde da schon sehr helfen. Weil genug Häuser gibt's.
Und vielleicht als für die Leserinnen und Leser oder Zuhörerinnen und Zuhörer, was natürlich auch ein großes Anliegen mit der Ausstellung ist, dass wir diese Bauaufgabe mit dem Umbau des Einfamilienhauses natürlich in den Mittelpunkt stellen wollen, weil es gab ja oder gibt bestimmt viele Architektinnen und Architekten, die sagen, Einfamilienhaus, hands off, will ich nichts mit zu tun haben. Und das hatte auch alles seine Berechtigung. Wir wollen aber jetzt genau durch den Umbau, die Umbauaufgabe eigentlich, das wieder ins Spiel bringen und sagen, ja, aber da gibt es eigentlich schon einiges zu tun, was auch interessant ist. Was sicherlich viel auch an Vermittlungsarbeit, also das ist aber das kennen manche Architektinnen und Architekten auch, das ist ja nicht nur Pläne zeichnen, sondern auch ganz viel mit den Leuten in Kontakt treten und auch Dinge zu vermitteln. Das steckt da sicherlich drin, aber das könnte eine Aufgabe der Zukunft sein. Da gibt es 1,5 Millionen Häuser, die sozusagen, die eigentlich demnächst dran werden zu sanieren, zu verändern. Und was ich auch, und das schließt nochmal an das von gerade eben an, also ein O-Ton, der mir echt hängen geblieben ist vom Sauruses-Syndikat von Marcel Seehuber, der gesagt hat, viele Leute in Altötting sind mit ihrem Eigentum überfordert. Also so, weil wir immer das Eigentum eigentlich so denken, so, ach, das ist Reichtum, das ist Wohlstand, das ist so. Und ich glaube auch, das ist es auch, es soll gar nicht bestritten werden, aber ab einem gewissen Alter oder vielleicht auch mit einer gewissen Bausubstanz kann man auch relativ schnell überfordert sein, wenn man damit alleingelassen wird. Und plötzlich muss die Heizung neu raus oder all das. Das sind alles Sachen, die wirklich auch nicht nur kostspielig sind, sondern auch viel Verantwortung tragen. Und das, glaube ich, passiert oder geschieht gerade zuhauf für Menschen in diesen Häusern.
Dann kann man eigentlich sagen, ja, dass jetzt diese Flaute im Bauwesen eigentlich umgedeutet werden könnte in neue Aufgaben, zukunftsfähige Wohnmodelle transponieren und offen zu bleiben, flexibler zu bleiben, mobiler zu sein. Welchen Schluss würden Sie dem noch hinzufügen wollen?
Ja, und nicht mehr neu zu bauen.
Lene Benz, Katharina Ritter und Agnes Wiskidenski im Gespräch mit Susanne Karr über die Ausstellung Suburbia im Architekturzentrum Wien. Die Ausstellung läuft noch bis 4. August 2025 in der Ausstellungshalle 2 des Architekturzentrum Wien im Museumsquartier. Noch ein Hinweis: Das Architektur- und Bauforum gibt es jetzt auch in Form eines Newsletters, zu dem Sie sich auf der Website www.handwerkundbau.at/newsletter kostenlos anmelden können. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik: Stefan Böck.